Vielen herzlichen Dank, Manfred, für die Begrüßung. Ich bedanke mich beim Herrn, beim Ulrich Weinhold und bei Ihnen, dass ich heute Abend hier sein darf. Die den Ulrich Weinhold kennen, den Geschäftsführer von Christliche Fachkräftehilfe für Brüder und Coworkers International, hätten irgendwann an der Optik gemerkt, dass das irgendwie nicht ist. An der Stimme vielleicht auch. Der Ulrich Weinhold ist Sachse, ich komme aus dem Westerwald, da liegen dialektal gewisse Unterschiede. Das schöne Schwäbisch beherrsche ich leider nicht, es tut mir leid. Bin auch das erste Mal hier bei Ihnen in der Stadt, falls es eine Stadt ist. Okay. freue mich ganz besonders, obwohl ich gestehen muss, dass ich im ersten Moment geschockt war. Der Ulrich Weinhold hat mich erst Ende letzter Woche angesprochen und sagte, hier, wir sind in der Vorbereitung für den Christustag dieses Jahr. Der findet ja an Fronleichnam im Juni hier in Stuttgart in der Arena statt. Und jetzt verdichten sich doch die Vorbereitungsmaßnahmen so sehr, dass er plötzlich gemerkt hat, er schafft es an diesem Dienstag überhaupt nicht hier zu sein. Hat ihm sehr leid getan. Er entschuldigt sich auch nochmal. Und dann war es für mich im ersten Moment so, Mensch, zwischen Donnerstag oder Freitag und Dienstag, das ist nicht viel Zeit. Aber dann nochmal drüber gebetet, mit meiner Frau drüber gesprochen. Und ich muss gestehen, das Thema ist zu schön, um zu sagen, ah nee, das ist mir jetzt zu kurzfristig, das machen wir nicht. Sondern ich habe dann wirklich ein volles Jahr dazu gehabt und bin froh, diesen Abend mit Ihnen gestalten zu können. Gerald Müller ist mein Name. Ich bin verheiratet mit Lilian, die ist Hebamme von Beruf. Und gemeinsam haben wir auch schon einen Einsatz mit Christliche Fachkräfte International durchgeführt. Wir sind Ende der 90er Jahre mit 3 Kindern nach China ausgereist. Ich habe 10 Jahre als Deutschlehrer an einer Universität in China gearbeitet und eben auch eine evangelistische Studentenarbeit dort mit begleitet, mit aufgebaut. Und was uns der Herr geschenkt hat, waren nicht nur viele Chinesen, die den Herrn Jesus als Heiland kennengelernt und auch angenommen haben, sondern zusätzlich nochmal 4 Kinder. Also wir sind dann nach 10 Jahren mit 7 Kindern aus China zurückgekommen. Sind super dankbar dafür. Der Große ist 19 und bei uns war so der krönende Abschluss waren nochmal Zwillinge obendrauf, also die Nummer 6 und 7. Die sind 9 Jahre alt, also von 19 bis 9 haben wir doch eine ganze Spannbreite von jungen Erwachsenen im Studium bis zum fast noch im Kleinkindalter. So, dass Sie unseren familiären Hintergrund dann auch kennen. 2008 sind wir dann zurückgekommen aus China, sind dann in der Heimatzentrale von Christliche Fachkräfte in Stuttgart tätig geworden. Die Werke, die der Pfarrer Winrich Schäffbuch vor 35, 30, 25 Jahren gegründet hat. Gerade dieses Jahr am Himmelfahrtstag werden wir 30 Jahre Christliche Fachkräfte feiern können in Stuttgart in der Liederhalle. Auch schon mal eine ganz herzliche Einladung an dieser Stelle, dass man da eine Gelegenheit hätte, 30 Jahre Wirken Gottes durch christliche Fachkräfte in aller Welt nochmal gedanklich im Gebet und einfach im Anschauen dessen, was Gott gewirkt hat, zu begleiten. Am Himmelfahrtstag in der Liederhalle in Stuttgart. Seit 2008 in der Heimatzentrale zuständig für die Betreuung von Missionaren, die von unserem Werk für längerfristige Einsätze entsandt werden. Bis zu 6 Jahre dauern bei uns die Einsätze. Und ich habe aber eben mir sagen lassen, dass die kürzeren Programme, die einjährigen Coworker-Einsätze, hier vielleicht durchaus bekannter sind, weil es einfach mehr junge Leute gibt, 50 pro Jahr, die mit Coworkers in solche Einsätze gehen. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Werke irgendwo bekannt sind. Wer sich jetzt informieren möchte, das mal gleich, um das Organisatorische abzuhaken, draußen im Foyer steht ein Tisch mit Infomaterial. Jeder ist da herzlich eingeladen zuzugreifen. Es ist kostenlos, da gibt's Infomaterial, da gibt's einen Film, da gibt's Postkarten. Wer sich informieren möchte, gerne draußen zugreifen, auch zum Weitergeben. Das ist alles für Sie vorbereitet. Ich sollte noch ein Wort sagen zum Opfer, wenn es an der Stelle dann passend ist, weil wir dazu eben auch eine eigene Informationsschrift vorbereitet haben. Die sieht so aus. Das nennt sich unter der Überschrift Verachtet, Verfolgt, Vergessen. Wir haben bei Hilfe für Brüder einen Fonds eingerichtet, aus dem wir verfolgte Christen unterstützen. Viele dieser Möglichkeiten, Spenden weiterzureichen an verfolgte Christen, also ganz praktisch zu helfen, können wir nicht auf unserer Homepage ins Internet stellen. Viele Sachen kann man nicht drucken, weil es eben die Gläubigen in Gefahr bringen würde. Aber Hilfe für Brüder findet Wege und Partner in den entsprechenden Ländern, in Syrien, in Ägypten, in Nigeria und an vielen, vielen Stellen der Welt leiden Christen. Und wer jetzt sagt, da habe ich Freimütigkeit, da würde ich gern mich mit dazustellen, der Paul-Schneider-Fonds als Möglichkeit, eben die verfolgten Geschwister in aller Welt zu unterstützen. Die anderen Sachen sehen dann so aus, Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und der Film. Aber wer jetzt sagt, speziell für das Opfer, das wäre diese kleinere Broschüre vom Paul-Schneider-Fonds, verachtet, verfolgt, aber nicht vergessen. Ich gehe davon aus, dass jeder seine Bibel dabei hat. Das wäre für eine Bibelschule nicht verkehrt. Würde mich freuen, wenn vielleicht zwei, drei Geschwister helfen, an jedem Tisch einige der Kopien schon mal anzureichen, dass man es verteilen kann. Ich habe 90 dabei.
Sollte es ja nicht ganz reichen, wäre es kein Problem, dass ich auf nächstes Mal noch eine Portion kopieren könnte. Ich muss bloß euer Original nennen.
Das hatte ich gehofft, dass wir zumindest eine Kopiervorlage dann hätten, wenn noch mal mehr Bedarf ist. Wo fehlt's? Da drüben sind noch welche übrig, wenn wir noch mal verteilen sollen. Während wir die Blätter verteilen, darf ich uns die Leitverse vorlesen, die wir über diesen Abend stellen wollen. Das ist jetzt eine Kombination aus Altem Testament und Neuem Testament. Die Verse, die das einfach zusammenfassen, was uns bewegt, entnommen 2. Mose 15. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Oder aus Psalm 24. Der Herr, er ist der König der Herrlichkeit. In Johannes 1, jetzt schon aus dem Neuen Testament, da heißt es, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und aus Offenbarung 17, das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Fast schon am Ende der Bibel in Offenbarung 19, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Wir haben es gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Ich hatte gehofft, dass wir dieses Lied singen könnten. Wir hatten es vorher nicht abgesprochen. Ich vermute, wenn man das Thema in die Hand nimmt, kommt einem sofort dieses Lied in den Sinn. Ein zweites Lied, was ich auch sehr passend gefunden hätte, das ist, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Und dann zieht sich das durch das ganze Lied hin, was wir für einen Segen haben, Jesus Christus als Heiland zu kennen, als Herrn zu kennen, als den, der für uns betet, der uns in der Not beisteht. Und dann endet dieses Lied mit der Zeile, so wird uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Den Prophet haben Sie aus dem Alten Testament schon kennengelernt, den Priester, der für uns betet, darüber dürfen wir uns freuen, dass Jesus als verherrlichter Sohn Gottes auferstanden beim Vater, als ewiger Priester bei Gott ist und sich für die Seinen verwendet, für uns betet, auch heute Abend. Und dann heißt es ja König, Priester und Prophet. Jesus Christus, den wir als König besingen dürfen und aus der Schrift auch so kennen dürfen. Wenn man jetzt mal in eine Konkordanz schaut, das ist ja relativ einfach. König in der Bibel scheint eine relativ wichtige Geschichte zu sein. Das kommt nicht nur 3, 4, 5 Mal vor. Ich habe es nachgeschlagen, habe es auch aus dem Kopf nicht gewusst. 1700 Mal kommt das Wort König in der Bibel vor, 1685 Mal das Wort König und die weiteren Erwähnungen, sodass man also über die 1700 rüberkommt, dann ist dann noch Herrscher und andere Begriffe, die dafür gleichbedeutend wären mit diesem König. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja logisch, wir haben Bücher im Alten Testament, die heißen das Buch der Könige, natürlich sind die voll mit dem Begriff König, aber bezeichnend ist doch, dass die Schrift sozusagen vom Anfang bis zum Ende durchdrungen ist von diesem Begriff des Königs und auch von diesem Hinweis auf den König. Die erste Erwähnung des Wortes König kommt schon ganz früh in 1. Mose 14. Da lohnt sich durchaus, die Bibel da auch an der Stelle schon aufzuschlagen. 1. Mose 14 beschreibt eine Schlacht. Das ist häufig so in der Bibel, dass es sich lohnt. Wo ist die erste Erwähnung von etwas, um schon mal eine Idee zu kriegen, warum dieses Geschehen für Gott wichtig ist? Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Anbetung. Anbetung. Wo in der Schrift erscheint als erstes das Wort Anbetung? Nur mal als Beispiel, so für erste Erwähnung. Wo steht es geschrieben? Als erste Erwähnung im Alten Testament das Wort Anbetung. Finden wir? Ja, zu der Zeit wird eben noch nicht angebetet, weil, also es ist deutlich nach dem Sündenfall, Anbetung erst in dem Moment, wo der Mensch sich schon von Gott entfernt hatte. Anbetung zum ersten Mal wird erwähnt im Zusammenhang mit der Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Und er ging hin mit seinem Sohn, um anzubeten. Das ist die erste Erwähnung der Anbetung. Nur mal als Beispiel dafür, wo man sagt, Mensch, da steckt ja schon alles drin. In dieser ersten Erwähnung, dass Anbetung etwas mit Opfer zu tun hat, mit der Opferung des Sohnes und mit einem Stellvertreter und so weiter und so weiter. 1. Mose 14, die Schlacht der Könige. Auch diese Schlacht wird nur erwähnt. Es hat vorher schon viele Schlachten gegeben. Der Mensch war kriegerisch und böse zu jeder Zeit. Diese Schlacht wird erwähnt, weil sie die erste Schlacht ist, die den Mann Gottes, Abraham, betreffen. Wir befinden ja uns in dem Abschnitt, wo Abraham eben schon von Gott geleitet wird. Und 1. Mose 14 eben die Schlacht der Könige. Die babylonischen Könige, die im Krieg liegen mit den kananitischen Königen und Abraham, der da hinein verwickelt wird, weil er seinen Neffen Lot eben aus der Kriegsgefangenschaft befreien möchte. Dort werden Könige oder das Wort König zum ersten Mal erwähnt. Aber richtig packend wird diese Situation bei dem Abraham, weil da plötzlich noch ein anderer König auftaucht. Melchisedek. Der Abraham kommt aus der Schlacht zurück. Er hat alle Leute befreit. Er hat keinen verloren. Große Beute gemacht. Und jetzt finden wir ihn an der Schnittstelle zwischen zwei Schlachten, kann man fast sagen. Da ist die Schlacht, die er geschlagen hat mit dem Schwert und mit seinen Kriegern. Und dann nähert sich der König von Sodom. Und wir kennen das, was der König möchte von Abraham. Gib mir die Seelen. Ja? Also eine Versuchung, eine andere geistliche Schlacht. Und an dieser Schnittstelle taucht plötzlich der Melchisedek auf, der Priester und der König von Salem. Wenn man jetzt guckt, diese Wortwurzel, Wortstamm Salem, wie es auch in dem Namen Salomo vorkommt, Frieden, also hier haben wir eine Person, die Frieden symbolisiert, einen König des Friedens und einen Priester, der von Abraham den Zehnten empfängt und dieser Priester und König segnet Abraham. Also eine ganz herausgehobene Persönlichkeit. Wir finden diesen Melchisedek dann nochmal im Psalm 110. Wir finden ihn nochmal ganz, ganz stark betont in Hebräer 7, dass auch im Neuen Testament nochmal Bezug drauf genommen wird. Hier ist ein Priester und ein König ohne Anfang, ohne Ende, eine fast geheimnisvolle Person und in der doch alles zusammengefasst ist, was wir in Jesus finden. Nur mal, um uns anzuschauen, die erste Erwähnung von König im Alten Testament. Wie gesagt, Schlacht der Könige, Melchisedek und hier schon alles in sich vereint, was wir über Jesus wissen müssten, um ihn anzubeten und zu sagen, diesen Priester, der vor Gott steht und für uns betet und diesen König brauchen wir, um in dem Leben und dem Sterben bestehen zu können. Die letzte Erwähnung des Wortes König, die haben wir schon gelesen. Wie gesagt, das Wort König durchdringt quasi die ganze Heilige Schrift. Das ist dann eben Offenbarung 17 und Offenbarung 19, wo wir nach dem Abschluss der Trübsal, der Drangsalszeit auf der Erde, in die Israel kommen wird, in die die Nationen der Erde kommen werden, diese großen Schlachten und die Gerichte Gottes, die über die Erde ausgeübt werden. Und dann erscheint der König, auf dessen Gewand und Hüfte geschrieben steht, König der Könige und Herr aller Herren. Das ist unser König, wie er erscheinen wird, sichtbar in der Zukunft. Auch das ist schon angeklungen heute Abend. Wie gesagt, die Schrift durchdrungen von diesem Blick auf den König. Ich möchte uns eine Definition von König vorlesen. Die habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf Wikipedia gefunden, sondern im Duden, so ganz klassisch. Und die lese ich uns mal vor. König ist in ältester Zeit meist der Titel des Stammesoberhauptes, dessen Sippe ihre Herkunft oft von einem Gott ableitete. Darauf gründete der König auch im Wesentlichen seine Autorität gegenüber dem beherrschten Volk. Also eine ganz einfache Duden-Definition, dass man sagt, König ist jetzt nicht unbedingt der Bibel entnommen oder von Gott so vorgesehen. König bedeutet einfach, dass hier Stammesoberhäupter regiert haben, die den lebendigen Gott nicht gekannt haben, höchstens noch eine Ahnung von ihm hatten, die aber aufgrund ihrer Position in den einzelnen Stämmen dazu geneigt haben zu sagen, ich stamme von einem Gott ab. Und das ist nicht ungewöhnlich. Wenn wir jetzt heute mal zum Beispiel den Blick nach Nordkorea richten, wir haben mit dieser Arbeit, die wir in China getan haben, 10 Jahre an der Grenze zu Nordkorea gelebt und haben sehr viel mitbekommen, einmal von dem Wachstum der Gemeinde in China, aber auch von dem Leiden der verfolgten Christen in Nordkorea. Und dieser Führer Nordkoreas, alle 3 Führer, die sie dort bis jetzt hatten, Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Dong-il und Kim Jong-sun, der jetzige Fürst und Herrscher über Nordkorea, haben alle behauptet, unmittelbar von den Göttern abzustammen, sozusagen. Jetzt hat man gerade neulich auf einem heiligen Berg in Nordkorea so eine kleine Holzhütte gebaut. Die hat man auch extra so ein bisschen schabbelig gebaut, dass man sagen konnte, die ist schon uralt. Und in dieser Hütte auf dem heiligen Berg Nordkoreas, da wurde, was für ein Zufall, der aktuelle Führer Nordkoreas geboren. Kim Jong-sun behauptet, dass er dort geboren ist. Es ist nur Fassade, aber sie brauchen, solche Könige brauchen praktisch die Herleitung, um über Leute zu herrschen und sagen, ich habe quasi so eine religiöse Legitimation und Rechtfertigung, hier Herrscher zu sein. Wenn wir uns verschiedene Völker angucken, das ist natürlich dann jetzt auch wieder mit dem Blick aufs Alte Testament, bei den Pharaonen und bei vielen anderen Herrschern ihrer Zeit, da ist die Rolle des Königs meistens weniger im modernen Sinne, dass man sagt, ein König repräsentiert ein Volk, und er spricht recht. Könige waren meistens in ihrer Kombination die politischen Machthaber, natürlich. Sie hatten aber auch die Gewalt über das Heer, militärische Machthaber. Und sie waren meistens auch oberste Priester. Also die Königsherrschaft umfasste unumschränkte Macht, kann man so sagen, die so einem Menschen dann auch zukam. Die Bibel kennt einen anderen Königsbegriff. Und jetzt sind wir schon in einem Teil, wo wir wirklich, wie wir das auch eingangs von Manfred gehört haben, uns mal ganz sorgfältig mit dem Begriff des Königtums in Israel auseinandersetzen müssen, um zu begreifen, warum das so wichtig ist, das Alte Testament zu lesen und darin Jesus zu entdecken. Viele Leute, ich treffe leider zu viele Leute, die sagen, ich bin ganz zufrieden mit meinem Neuen Testament. Ich lese so die Evangelien, das, was Jesus gesagt hat, das tut mir gut. Offenbarung kann ich gar nichts mit anfangen. Die Briefe, ja, alles, was der Paulus so gesagt hat, das ist alles so frauenfeindlich und da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Paulus, lass mal ganz weg. Und so reduziert man das Wort Gottes und das Alte Testament fällt dann bei den meisten ganz hinten runter. Ach, Mythen und Sintflut und das, was bringt es? Das Alte Testament zu lesen und darin Jesus auf fast jeder Seite zu entdecken, es gibt fast nichts Spannenderes, warum es sich lohnt, auch das Alte Testament aufmerksam zu lesen. Königtum, wie Gott sich das vorgestellt hatte in Bezug auf sein Volk, sah eben ganz anders aus als das, was ich eben beschrieben habe. Gott hatte nämlich gesagt, ihr braucht keinen sichtbaren, irdischen König. Ich möchte euer König sein. Das ist das Erste, was wir aus dem Alten Testament entnehmen, dass Gott sich selber in seinem Wort vorstellt als ich bin euer König. Ihr braucht keinen sichtbaren König. Gott hatte Wege gefunden, um sein Volk zu führen. Wir kennen das in der Situation, der Weg durchs Rote Meer, der Weg durch die Wüste, der Weg hinein ins Land Kanaan mit all seinen Kämpfen. Das hat Israel alles getan, ohne von einem König angeführt zu werden. Gott hatte sehr wohl Stellvertreter auf der Erde. Das war der Mose zu dieser Zeit, das war der Josua zu dieser Zeit. Und das sind dann ein Stück weit auch schon Vorbilder auf Jesus, aber sie waren eben nicht Könige, die in ihrer Funktion, in ihrer Rolle Ehre bekommen hätten. Mose war auch Prophet, Josua war ein Heerführer, ein großer Heerführer. Das wird auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Hebräerbrief aufgegriffen, wo gesagt wird, es war ein großer Führer. Aber jetzt gibt es einen größeren, den wir haben, Jesus Christus. Aber Gott hat gesagt, sie sind meine Stellvertreter auf der Erde. Ich kommuniziere mit ihnen, ich rede mit ihnen. Ich werde durch die Priester mit euch reden. Die hatten nämlich mit ihrer priesterlichen Tracht das, was man eine Brusttasche nennt, und darin Steine, die Urim und die Tumim, durch die Gott zu seinem Volk gesprochen hat, wo Entscheidungen getroffen wurden. Wir wissen nicht genau, wie die aussehen, aber Gott hatte seinen Weg, um durch die Priester seinem Volk Entscheidungen mitzuteilen, nach seinen Gedanken. Gott hat Propheten berufen und zu seinem Volk gesprochen. Und in jeder Situation war deutlich, ich bin euer König. Und dieses Konzept nennt man Theokratie. Kratie sowie Demokratie, die Herrschaft des Volkes, Autokratie, Selbstherrschaft. Theokratie, Theo, Gott, Gottes Herrschaft. Gott wollte die unmittelbare Herrschaft über sein Volk ohne einen sichtbaren König. Mose starb, er ist nicht ins Land Kanaan hineingezogen. Josua starb, das Land war erobert, aber noch nicht ganz von den Feinden befreit. Und jetzt beginnt natürlich für das Volk Israel eine Zeit des Verfalls. Wenn wir das Buch Richter aufschlagen, es tut einem ja weh zu erleben, wenn Gott urteilen muss, ein jeder tat, was recht war in seinen Gedanken. Nicht so viel anders, als wir das heute in unserem Land, in unserer Welt haben. Keine Gottesfurcht, ein jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Ich, ja, unterm Strich zähle ich. Der Mensch, der da irgendwo sagt, ich weiß besser, was für mich gut ist. Und dann haben sie Gott verlassen. Sie haben angefangen, Götzen anzubeten. Gott hat ihnen die Richter geschickt. Auch die Richter waren keine Könige. Sie waren von Gott berufene Führer auf Zeit, um bestimmte Feinde zu besiegen. Gott hat sie gebraucht, aber wir kennen alle die Beispiele eines Samson oder Simson und anderer, die auch in Sünde fielen und versagt haben, bis zu dem Punkt, wo das Volk in so große Angst geriet vor den feindlichen Mächten um Israel herum, gerade auch vor den Philistern, die sehr stark waren zu der Zeit, gerade auch durch die Eisenbearbeitung, die sie beherrschten, dass sie in ihrer Not an einem Punkt eben nicht mehr zu Gott geschrien haben. Das ist ja so im Buch der Richter ein bisschen dieser Kreislauf von die Feinde bedrücken Israel, da schrien sie zu Gott in ihrer Bedrückung. Gott sandte ihnen einen Richter und rettete sie und dann sind sie wieder eine Zeit lang Gott nachgefolgt. Das ist der Richterkreislauf. Und an einem Punkt haben sie eben nicht mehr zum Herrn geschrien, sondern an dem Punkt, wo Elis Söhne versagt haben und das Volk im Heiligtum bedrückt und bestohlen haben und getrunken haben und als Priester völlig versagt haben. An diesem Punkt sagt das Volk, gib uns einen König. So hatte Gott sich das nicht vorgestellt. Da befinden wir uns jetzt gedanklich in 1. Samuel 8. Und Gott hat einen Schmerz empfunden. Wie hat nämlich das Volk Israel argumentiert? Wir möchten sein wie die Völker um uns her. Der Wunsch Israels, einen König zu haben, war nicht der Wunsch, gib uns einen gottgefälligen Mann, der uns Vorbild ist und dem wir folgen können. Das Volk Israel hat gesagt, wir wollen sein wie die Menschen um uns her. Diese götzendienerischen, in Sünde lebenden Menschen, so wollen wir auch sein. Gib uns einen König. Und Gott hat es wehgetan. Das hat ihm ganz, ganz tief geschmerzt, weil er gesagt hat, sie haben mich verworfen. Mit der Bitte um einen König hatten das Volk Israel seinen eigenen Gott verworfen. So hat Gott es gesehen. Die Menschen sagen, das ist besser für uns, das wollen wir. Und Gott sagt, wie traurig, ein ganz anderes Urteil über diesen Wunsch des Volkes, gib uns einen König. Gott geht auf diesen Wunsch ein, er beruft Saul. Saul wird von manchen Auslegern durchaus als das erste königliche Bild auf Jesus Christus gesehen. Ich bin mit der Auslegung nicht 100% einverstanden, aber es gibt tatsächlich Elemente, die uns in Saul Jesus als König erkennen lassen. Wenn wir uns vorstellen, dass er schon mal ein Kopf größer war als die meisten seiner Zeitgenossen, dass er unglaublich gut aussah, dass er attraktiv war, Schönheit, dass man eigentlich davon ausgehen musste, die äußerliche Schönheit spiegelt sich hoffentlich in einer inneren Schönheit. Und das Volk hat gesagt, das ist so ein Mann, der soll unser Führer sein. Ja, auch wieder so eine Art Verblendung. Aber Gott hatte ihn berufen. Er wurde der erste König Israels. Und jetzt geschieht etwas, was eben auch schmerzt, was auch den Samuel als Propheten geschmerzt hat, dass nämlich Saul in Sünde fällt. Wenn wir uns nochmal vorstellen, Königtum für Israel war von Gott eigentlich nicht vorgesehen, nicht gewünscht. Er sollte der König sein. Trotzdem hatte Gott, kurz bevor das Volk in das Land Kanaan eingezogen ist, in 5. Mose 17, ich glaube, ich habe es irgendwo notiert, hatte Gott Gesetze gegeben, aufschreiben lassen für den König Israels. Gott wusste, wie die Dinge kommen würden. Der Lauf dieser Welt ist in Gottes Blick, der Lauf dieser Welt ist in Gottes Hand, ihm entgleitet nichts. Gott hatte es nicht so vorgesehen, aber er hatte vorgesorgt und hatte im Buch des Gesetzes mehrere Kapitel Anweisungen für den König Israels gegeben. Und an diesen Anweisungen aus dem Gesetz Gottes wurden die Könige dann auch gemessen, so auch Saul. Und Saul versagte. Er war nicht in der Lage, dem Anspruch Gottes an einen König zu genügen. Er war ungehorsam, er war eigenwillig. Wir kennen die Geschichte, dass er geopfert hat, obwohl er eigentlich angewiesen war zu warten, bis Samuel da ist. Ungehorsam, Eigenwille und Gott verwirft diesen König. Aber der Standard ist da und Gott hatte Regeln gegeben, an denen die Könige gemessen werden sollten. Und das Wichtigste aus diesen Anweisungen Gottes war völlige Abhängigkeit von Gott. Liebe zu seinem Wort, das war eine der Anweisungen, die Gott gegeben hatte im Buch des Gesetzes. Wenn ein König über euch herrscht, dann soll er das Wort Gottes nehmen, lesen, darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Und er sollte in völliger Abhängigkeit von Gott leben. Er sollte sich nicht Massen von Pferden anschaffen, er sollte sich nicht Frauen zusätzlich anschaffen und viele andere Dinge, von denen wir wissen, dass die Könige nacheinander in allen Punkten versagt haben. Saul wird verworfen und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, der das Alte Testament bis in die Ewigkeit hinein mit dem König Jesus Christus verbindet. Saul beruft einen neuen König. Der Saul war erbeten vom Volk. Durch Samuel beruft Gott den David als neuen König, als den, der Saul beerben sollte auf dem Thron. Und David ist der Geliebte. Vielleicht am Anfang noch nicht vom Volk geliebt. Wir wissen, dass er unter seinen Brüdern, unter seinen Geschwistern der Jüngste war. Die haben so richtig auf ihn runtergeguckt. Bei unseren 7 Kindern ist es etwas schwierig, weil die letzten 2 Zwillinge sind, wie gesagt. Da haben die anderen schon mal nicht so ganz leicht, immer aufs Nesthäkchen runterzugucken. Die sind immer zu zweit. Das gibt irgendwie doppelte Power. Der David war der Jüngste und der Kleinste und die haben gesagt, das war es jetzt eigentlich mit den Brüdern. Und dann heißt es, nein, einer müsste noch da sein. Das ist der, den Gott beruft. David kommt auf den Thron. Wir wissen, dass es erst nach vielen Schlachten geschah. Und Gott befindet über diesen Mann, der in so schwere Sünde gefallen ist, aber auch wieder umgekehrt ist und zu seinem Gott zurückgekehrt ist. Dieser ist ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt kommt das Unglaubliche, dieser Blick voraus in die Ewigkeit auf den Herrn Jesus Christus als den König der Könige und Herr der Herren. David, du sollst immer einen Nachkommen haben auf dem Thron Israels. Gott gibt hier eine Verheißung an David, dass aus seinem Geschlecht, aus dem Geschlecht Davids, aus seinen Nachkommen immer ein Herrscher auf dem Thron Israels sitzen sollte. Und alles, was danach kam, sah oft so schrecklich aus. Aber egal, was danach kam, Gott gibt eine Verheißung und erhält sie bis in Ewigkeit. Dir soll immer ein Nachkomme aus dem Geschlecht Davids auf dem Thron Israels sitzen. Schon zum Zeitpunkt eines Salomo, der dann wiederum David auf dem Thron beerbt hat, erleben wir 2 Dinge. Das eine ist, dass David das Reich vergrößert und geeint hat durch Krieg und dass Gott deshalb nicht wollte, dass er den Tempel baut, weil Blut an seinen Händen ist. Es kommt ein Sohn auf den Thron, der Salomo, hier auch wieder dieses Salem, Salomo, ein Friedensfürst, von dem uns bis zu dem Zeitpunkt, wo er anfing, Götzen anzubeten, keine einzige Schlacht bekannt ist. Ein ganz starkes Bild auf Jesus Christus nach einer Zeit der Kriege und des Blutvergießens und der Eroberung des Reiches sozusagen, kommt hier ein Friedefürst, der für Gott den Tempel in Jerusalem baut, der in unglaublicher Reichtum mit Gold, mit Silber, mit Gewändern, mit Gewürzen, mit dem ganzen Reichtum des Orients gesegnet ist, mit dem Herrschaftsanspruch über den ganzen Nahen Osten, der von anderen Königen besucht wird und ein ganz starkes Bild von Jesus Christus abgibt in seinem Friedensreich, wo wir wirklich den Salomo anschauen können und sagen, in diesem Salomo, wie er geherrscht hat, in dieser Pracht, dass selbst wenn man seine Diener angeschaut hat und ihre Kleidung, konnte die Königin von Saba sagen, jetzt erkenne ich deine Weisheit und deinen Reichtum und wie du von Gott gesegnet bist. Da war etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar in diesem König und wie viel mehr in dem Friedensfürst Jesus Christus, der dann ein Salomo sozusagen sein wird. Salomo fällt in Sünde. Er hat diese 1000 Frauen. Er fängt an, Götzen anzubeten, zusammen mit seinen Frauen, um ihnen einen Gefallen zu tun. Gott hatte das alles verboten. Er schafft sich diese Unmengen an Pferden an. militärische Macht, auf die man sich stützen kann. Und er verlässt seinen Gott, er verlässt die Gebote Gottes. Und Gott beruft als nächstes Jerobeam den Ersten. Und wir stehen schon so schnell nach Saul, David, Salomo an der Teilung des Reiches Israel in das Nordreich und in das Südreich Juda. Aber unabhängig davon, welchen Murks die Könige gemacht haben, und im Nordreich Israel war es nochmal wesentlich schlimmer als im Süden, in Juda, wir können das nachlesen, häufig im Wechsel von dieser Tat, was recht war in den Augen Gottes, abwechselnd mit, und er tat nicht, was recht war in den Augen Gottes, oder auch beschrieben mit, er tat, was recht war in den Augen Gottes, wie sein Vater David getan hatte. Oder halt im Kontrast dazu, er tat nicht, was recht war in den Augen Gottes, anders als sein Vater David es getan hatte. Also da war der David zur Messlatte geworden für diese Könige. In Juda im Süden eben noch gottesfürchtige Könige, meistens oder häufig. Im Norden Intrigen, Morde, Königsmorde, Aufstände und kurze Herrschaften, Dynastien, die sehr schnell wieder zusammenfielen. Wenn wir auf den Süden blicken, auf die Linie der Könige, die dort geherrscht haben, egal was vorfiel, Gott hatte verheißen, dass ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzen sollte. Das ist deshalb so wichtig, wenn wir nämlich jetzt weiter vorangehen, durchs Alte Testament, gehen in die Propheten hinein, weiten jetzt mal ein bisschen den Begriff auf, nicht nur der König Jesus, wie er im Alten Testament vorgestellt wird, sondern alles, was wir im Alten Testament als Vorschattung von Jesus finden können. Zum Beispiel Jesaja 35, wo es heißt, dass er die Gefangenen in die Freiheit führen würde, dass er Blinde sehend machen würde, dass Taube wieder hören könnten, dass Lahme gehen. In dem Moment, wo Jesus Christus in Israel auftrat und Wunder tat, anfing Wunder zu tun, Menschen geheilt hat, Tote auferweckt hat, Dämonen ausgetrieben hat und, wo er seine ganze Machtfülle geoffenbart hat, aber eben nicht um Ehre für sich selber zu suchen, sondern um zu unterstreichen, dass sein Wort Wahrheit ist, dass er die Wahrheit ist. Da fangen die Menschen in Israel an und sagen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Der Sohn Davids, das war die Hoffnung auf den kommenden Messias. Wir müssen die Königsgeschichte Israels verstehen, um die Reaktion der Menschen beim Kommen von Jesus Christus einschätzen zu können. Sie haben Jesus angeschaut in seinem Handeln, sie haben ihm zugehört in seinem Reden und in ganz, ganz vielen Gesprächen, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Könnte es sein, dass der Messias wirklich zu uns gekommen ist, der, den Gott uns versprochen hat, vor so vielen hundert Jahren, der kommen sollte? Sie kannten diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament. Sie wussten, dass ein Sohn Davids kommen sollte, aus der Linie Davids. Es ist besonders bezeichnend, dass zu der Zeit, wo Jesus lebte und in der Zeit danach, der Tempel noch stand in Jerusalem. Dadurch, dass der Tempel noch stand und Jerusalem noch nicht zerstört war, gab es noch alle Unterlagen, die nötig waren, um den Familienstammbaum von Jesus Christus zu rekonstruieren. Das heißt, die Schreiber des Neuen Testaments konnten zurückgreifen auf das, was in den jüdischen Schriften vorhanden war. Der Stammbaum Jesu ließ sich zurückverfolgen von den Anfängen bis zu seiner Geburt. Und wenn wir die zwei Stammbäume, wie wir sie im Neuen Testament miteinander vergleichen, dann stellen wir fest, dass beide Linien, die über den Josef und die über die Maria, beide stammen aus dem Hause David. Zweimal die davidische Königslinie, die in Jesus wieder zusammenkommt. Mit einem Unterschied. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir zum Beispiel an die Jungfrauengeburt des Herrn Jesus glauben und dass wir das nicht mit einer Handbewegung wegwischen und sagen, ach, ob ich daran glaube oder nicht, ist doch nicht wirklich entscheidend. Die Linie von David auf Jesus über den Josef stand unter einem Fluch. An einem Punkt hat Gott diesen Familienstammbaum verflucht und hat gesagt, und von euch soll keiner auf dem Thron Davids sitzen. Über die Linie Marias, darauf lag die volle Verheißung, ein Sohn Davids wird auf dem Thron sitzen. Und wenn Josef der leibliche Vater von Jesus geworden wäre, dann wäre Gott ein Lügner oder die Bibel enthielte einen ganz, ganz gravierenden Irrtum. Weil Gott gesagt hatte, dass aus der Linie, die auf Josef hinführt, keiner auf dem Thron sitzen sollte. Nur aus der Linie, die dann über Maria bis zu Jesus führte. Ein weiterer Beleg dafür, wie Gott seine Verheißung aus dem Alten Testament wahrgemacht hat. Ein weiterer starker Hinweis auf Jesus im Alten Testament, den möchte ich auch gerne jetzt noch zitieren, der findet sich auch im 1. Mosebuch, in 1. Mose 49, um zu sehen, wie Gott die Dinge vorhergesagt hat, wie er sie verheißen hat und wie er 100% dafür gesorgt hat, dass sie zur Erfüllung kommen und wie wir aufgrund dieser Dinge uns auch darauf verlassen dürfen, dass sein Wort Wahrheit ist, weil er auch in der Zukunft die Dinge wahrmachen wird, die er in seinem Wort hat niederschreiben lassen. 1. Mose 49. Dort finden wir den Jakob, wie er Abschied nehmend von dieser Erde seine Söhne noch einmal segnet. Und das sind zum Teil nicht besonders schöne Verheißungen, die er da gibt. Der eine wird beschrieben als ein knochiger Esel, der andere, dass er gern faul rumliegt zwischen den Hürden. Ja, und das sind der eine wird zum frohen, pflichtigen Knecht und zum Teil keine besonders ermutigenden Dinge, die Jakob seinen Söhnen hier mitgibt für die Zukunft. Aber an einer Stelle, da leuchtet die Schönheit von Gottes Wort so sehr auf, einfach weil wir Jesus darin finden, im Alten Testament, in 1. Mose 49, wenn wir dort lesen, ab Vers 8. Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde, vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Der Löwe ist in der Bibel das Symboltier für Königsherrschaft. Ein sehr, sehr schönes Bild, das wir hier schon haben. Der Löwe, auch ein Vorausverweis auf Offenbarung, der Löwe aus Juda. Und dann heißt es weiter, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Der Shiloh, der Herrscher, der kommen würde, um eine Zeit der Wohlfahrt für sein Volk zu bringen. Das, was hier beschrieben wird mit dem Wein und mit Milch, und das spricht von Überfluss, von Frieden, von Wohlstand, von Landwirtschaft, die gesegnet ist. Und das alles wird verbunden mit dem Stamm Juda, nicht mit den anderen 11 Stämmen, die zu der Nachkommenschaft vom Jakob gehörten. Der Stamm Juda allein hatte die Verheißung, dass der Löwe, der König, der Herrscher, der Shiloh sollte aus diesem Stamm hervorkommen. Und was es jetzt so interessant macht, ein Stück weit auch verbunden mit biblischer Prophetie. Das sind jetzt so die letzten Gedanken vor der Pause. Dadurch, dass das hier beschrieben wird, dass dieser Shiloh sein Gewand waschen würde im Wein, ja, also beim Treten der Kelter sozusagen, gibt es im Talmud, also in der jüdischen sozusagen in der jüdischen Religion oder in der jüdischen in der jüdischen Schrift, danke, mir fehlen die Worte, gab es eine Vorhersage, dass wenn der Messias kommen würde, er seinen Dienst auf der Erde beginnen würde mit einem Weinwunder. Das war eine Vorhersage, die einfach da war. Ein paar andere habe ich schon erwähnt, die kommen aus Jesaja mit Blinden und Tauben und Lahmen und Gefangene, die in die Freiheit gehen. Daran hatte sich das Volk selbst erinnert und es gab diesen Glauben, wenn der Messias kommt, dann würde er ein Weinwunder vollbringen. Wie hat Jesus seinen Dienst auf der Erde begonnen? Hochzeit in Kana, ganz genau. Dieses war das erste der Zeichen, das Jesus tat, um den Glauben seiner Jünger zu stärken. Dann heißt es am Ende von Johannes, und wenn alles aufgeschrieben wäre, was Jesus getan hätte, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten. Aber das erste der Zeichen, mit denen Jesus seinen Dienst begonnen hat, entsprach genau dieser Vorhersage aus 1. Mose 49. Der Shiloh würde kommen, der Herrscher, der die Wohlfahrt bringt. Und jetzt verstehen wir die Enttäuschung der Israeliten, als Jesus wirklich gekommen ist. Wenn ich einen Herrscher erwarte, der wie ein Löwe auftritt, der die Macht hat, die Feinde zu vertreiben, der Frieden bringt und Wohlstand, und dann kommt so ein Jesus, demütig, sanftmütig, der sich bespucken lässt, der sich schlagen lässt, der sich nicht verteidigt, als er ungerechtfertigt angeklagt wird, der nicht zurückschlägt, als ein Freund kommt und ihn verrät und verkauft, der die Soldaten hätte niederstrecken können. Mit einem Wort, er hat es nicht getan. Er lässt sich Nägel durch die Hände und durch die Füße schlagen. Das entsprach nicht der Erwartung der Juden an ihren Messias, an ihren König, den sie erwartet haben. Hier haben wir einen Hinweis auf den Herrn Jesus, der sich erst in der Zukunft erfüllen wird. Die Zeit der Wohlfahrt wird kommen für Israel, wenn die Zeit des Gerichts und der Trübsal vorbei ist. Aber die Juden waren so enttäuscht von Jesus. Kein mächtiger König, der die Feinde aus dem Land wirft. Keiner, der jetzt hier die Führung übernimmt und endlich Gerechtigkeit und sichtbar und spürbar Reichtum bringt, sondern einer, der sich gering macht, wie ein Diener, wie ein Sklave, und der sich für uns ans Kreuz hängen lässt. Wir können verstehen, dass er abgelehnt wurde, aber Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat alles erfüllt und wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen. Wie gesagt, das mal als Einstieg in diesen Abend und ich glaube, dann wäre es jetzt Zeit für die Pause. Danke fürs Zuhören bis hierher. Ja, ich merke schon, der Knackpunkt heute Abend wird sein, wo ist die Linie Josefs verflucht worden? Wie kann man das begründen mit den zwei verschiedenen Stammbäumen? Denn beide Stammbäume enden in der Tat einmal mit, also in beiden Stammbäumen kommt der David vor. Und beide enden mit den Worten Josef. Und bei dem einen heißt es, von dem man sagte, dass er der Sohn Josefs war. Und da kommt dann die Maria vor, das ist bei Lukas. Aber der Punkt, an dem die Linie Josefs verflucht worden ist, ist mir tatsächlich entfallen. Ich habe auch gerade keine Zeit, das ganze Alte Testament noch zu lesen. Ich schlage vor, ich recherchiere das nochmal. Und der Einstieg nächste Woche wird sein, dass der Manfred vorgeht und sagt, Leute, es steht da und da und der Mann heißt so und so. Jetzt könnt ihr alle wieder beruhigt schlafen. Jesus Christus herrscht als König. So haben wir es gerade wieder gesungen. Es ist einfach wunderbar, diesen Sohn Gottes besingen zu dürfen, ihn so kennen zu dürfen, wie er sich uns geoffenbart hat und auch zu sehen, dass sein Wort zuverlässig ist. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie hat Gott dafür gesorgt, dass wir im Alten Testament eben die Botschaft von Jesus Christus als König bereits präsentiert bekommen. Und das wesentliche Merkmal, was wir uns an der Stelle als mitnehmen sollten, ist, dass Gott auf zweierlei Weise Jesus dort vorgestellt hat. Das eine ist der Weg der unmittelbaren Prophetie. Eine davon haben wir eben gelesen. Das ist diese Vorhersage auf den Shiloh, auf den Herrscher, auf den Löwen aus Juda, der herrschen würde, der Frieden bringt, der Wohlfahrt bringt, der, wie gesagt, ein Weinwunder vollbringen würde. Das sind unmittelbare Vorhersagen, Prophetien, die Gott benutzt hat, um auf den kommenden König hinzuweisen. Und das Zweite, das wurde auch schon angedeutet eingangs, als wir über den Melchisedek nachgedacht haben, es gibt diese sogenannten Vorschattungen. Ja, dass wir sagen, es gibt Bilder, die Gott gezeichnet hat, wo wir uns damit beschäftigen und sagen, Mensch, da wird doch was deutlich von Jesus, von dem, was Jesus ist. Und einige davon haben wir schon besprochen. Das wäre der Saul in Stücken. Ja, kein König des Alten Testaments kann alles abdecken, was wir in Jesus an Fülle, an Schönheit, an Herrlichkeit finden. Das wäre unmöglich, wenn das ein Mensch alleine darstellen sollte. Wir sehen es in David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, abhängig von Gott, der Gott besungen hat, der an Gott festgehalten hat, der zu Gott umgekehrt ist. Sünde bei einem Menschen, der König, der herrschen wird, sichtbar, Jesus, ohne Sünde. Wir sehen es bei Salomo, dem Friedefürst. Aber ich finde zum Beispiel eines der stärksten Vorschattungen, die wir im Alten Testament finden, um etwas von Jesus und seinem Wesen und seinem Weg in dieser Welt zu verstehen, finden wir beim Josef. Im Alten Testament, wenn wir uns vorstellen, dass er als der Sohn vom Jakob diese Träume hatte, dass er herrschen würde, dass seine Geschwister, seine Brüder vor ihm niederfallen, gemocht haben sie ihn nicht dafür. Der von seinen Brüdern abgelehnt wurde, gehasst wurde, in die Grube geworfen, so wie es von Jesus am Anfang des Johannesevangeliums heißt, er kam in das Seinige, doch die Seinigen nahmen ihn nicht an. Der Josef kommt aus der Grube heraus, er wird nach Ägypten verkauft von seinen Brüdern als Sklave. Wir denken an Philipper 2, wo es heißt, dass er es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sich erniedrigt hat, Mensch wurde und als ein Mensch sich weiter erniedrigt hat und Diener wurde, wie ein Sklave, ohne auch nur irgendwelchen Prunk oder Protz, wie ein Sklave. Der Josef, der dann plötzlich wieder zu Ehren kam, der bei Potiphar gedient hat und wieder unschuldig ins Gefängnis kommt. Ja, ein Aspekt, den wir auch in Jesus finden. Dieser Aspekt von unschuldig angeklagt und verurteilt finden wir beim Josef. Wir haben die Situation mit den Träumen im Gefängnis und ein Pharao, der diesen Josef dann irgendwann rufen lässt, weil ihm der Mund schenkt, sagt, stimmt ja, da ist ja einer, der Träume deuten kann. Er deutet diese Träume und der Pharao erkennt, dass Gott mit Josef ist. Er setzt ihn ein zum Minister oder zum Vize-Pharao, muss man eigentlich sagen. Und er wird plötzlich zum mächtigsten Mann in Ägypten, der nicht nur Ägypten, sondern sein Volk vor dem Verhungern rettet. Alle Völker dieser Zeit litten unter dieser Hungersnot und wären verdorben gewesen, wenn nicht der Josef sie gerettet hätte. Der mächtigste Mann aus dem Gefängnis, aufgestiegen zur höchsten Ehre, zur Rettung von Menschen. Verstehen wir, dass hier ein König ist im Alten Testament, der uns den Herrn Jesus als König vorschattet, dessen Geschichte wir lesen können und sagen können, Mensch, da finde ich ja Jesus in so vielen Wesenszügen. Ja, der Josef war stolz am Anfang. Da ist er dann wiederum so menschlich, dass wir sagen können, kein perfektes Bild. Aber er steigt auf zur höchsten Ehre, er rettet sein Volk. Jesus, unser Retter, aufgestiegen zur höchsten Ehre. Und nachdem er diese herrliche Position erreicht hat, bekommt er vom Pharao eine Braut. Das ist die Tochter des Priesters. Was hat sich der Herr Jesus erworben? Dadurch, dass er auf dem Kreuz gestorben ist für die Sünden aller Menschen. Er hat es getan, um sein Volk, die Juden, zu retten. Das Volk Israel. Sie wollten ihn nicht. Aber dadurch, dass er sein Blut und sein Leben gegeben hat auf dem Kreuz, hat er sich eine Braut erworben aus den Nationen. Josef bekommt eine Frau an die Seite gestellt, die mit dem Volk Israel aber rein gar nichts zu tun hatte. Er bekommt Söhne mit dieser Frau und er teilt die Herrlichkeit der Königswürde mit dieser Frau aus den Nationen, aus den Heiden, die mit dem Volk Israel nichts zu tun hatte. Das sind wir. Wir hatten kein Anrecht zu sagen, Gott, du musst mir das auch geben. Gott hätte uns in die Verlorenheit gehen lassen können und er hätte jedes Recht dazu gehabt. Wir sind sündig durch und durch verdorben, aber der Herr Jesus in seiner Liebe auf dem Kreuz von Golgatha gibt sein Leben, steigt hinab in die tiefsten Tiefen von Gottes Gericht, in die Finsternis des Todes, um sich eine Braut zu erwerben aus den Nationen. Das sind wir. Und dann kommen seine Brüder. Sie wollen Weizen holen, um die Hungersnot zu überstehen. Und an einem Punkt, wir kennen alle die Wirren, wer Kinder hat, wird es auch schon öfter mal erzählt haben oder in der Sonntagsschule gehört oder gelehrt. Ich erzähle hier nichts Neues. Und dann offenbart er sich in seiner ganzen Herrlichkeit den Brüdern, seinem eigenen Volk, und sagt, ich bin's, Josef, euer Bruder. Und so wird's auch mit dem Herrn Jesus sein, wenn er als König der Könige und Herr der Herren wiederkommt, wie wir es in Offenbarung 17 und 19 gelesen haben, dann erfüllt sich diese ganze Vorschattung, die wir im Alten Testament zum Beispiel im Josef haben. Und er offenbart sich seinem Volk und sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben und werden ihn auch annehmen, die an ihn glauben. Und es ist ja dann die Zeit nach den Gerichten, nach der Trübsal, der Drangsal Israels. Und dann wird er sein Friedensreich aufrichten. Also der Josef als ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Könige des Alten Testamentes anschauen können. Und da heißt es zum Beispiel an einer anderen Stelle über den König Kyrios, dass Gott sagt, das ist ein König, den ich eingesetzt habe, der von mir gesalbt ist, der von mir berufen ist. Also es gibt auch unter den heidnischen Könige solche, die uns ein Stück weit dazu dienen können, Jesus als König auch im Alten Testament zu finden. Ich nenne nur diese Beispiele, eben ein Weg Gottes, wie er in seiner Schrift Vorschattungen gibt, wo wir etwas verstehen können von dem Lebensweg, den Leiden, der Erniedrigung, dem Tod, der Auferstehung und Verherrlichung Jesu Christi und seine kommende Königsherrschaft. Jetzt unsichtbar, aber in der Zukunft die sichtbare Herrlichkeit Gottes durch seinen König. Vorschattungen, die wir in diesen Figuren des Alten Testaments haben, von Melchisedek, wie gesagt, Saul, David, Salomo, Josef und andere Könige, die uns dazu dienen können. Aussagen, die unmittelbar auf den kommenden König hinweisen, habe ich hier zusammengefasst. Wie gesagt, eingangs im ersten Teil haben wir davon gehört und gelesen, dass Gott selber sich als König über die Erde und über sein Volk vorgestellt hatte. Die Zusammenfassung dieser Stellen finden Sie auf Seite 2 Ihres Blattes, wo es heißt, das Alte Testament weist zunächst Jahwe als König Israels aus. Also da sind so eine ganze Bandbreite von Dingen, wo Gott sich vorstellt als König über die Natur, Herrscher über die Natur, über die Schöpfung, über die Götzen, über die Völker. Gott selber stellt sich als dieser König vor. Die prophetischen Aussagen, wo unmittelbar auf diesen König hingewiesen wird, die finden wir dann zum Beispiel in 1. Samuel 2. Und da sind jetzt einige Stellen, die ich dann auch gerne lesen möchte. Wie gesagt, nicht in Bildern, die Gott gebrauchen möchte, sondern in unmittelbaren prophetischen Reden Gottes, um auf den kommenden König hinzuweisen. 1. Samuel 2, Vers 10. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Also, dass er die ganze Machtfülle diesem kommenden König übergeben würde. Wir gehen zu Psalm 2. Dieser Psalm ist in seiner gesamten Aussage ein ganz, ganz starker prophetischer Hinweis auf den Herrn Jesus als König. Ich habe zwei Verse aufgeschrieben, die Verse 6 und 8. Aber es lohnt sich eigentlich, diesen Psalm als Ganzes zu lesen, weil Gott hier tatsächlich in seinem Handeln, in seiner Größe sichtbar wird, aber eben auch der Herr Jesus als den König, den er vorgesehen hat, um die Herrschaft zu übernehmen. Da heißt es im Psalm 2, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde, also sozusagen die, die denken, dass sie die Macht haben, und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wir haben es ja gesehen bei den Königen, das Zeichen, das Gott gegeben hat bei ihrer Berufung, ist, dass sie gesalbt werden mit Öl. Es gibt Herrschaftszeichen, wir haben schon vom Zepter gelesen und von der Krone. Hier heißt es eben, dass die Fürsten der Welt und die Könige ratschlagen wieder den Herrn und gegen seinen Gesalbten, also gegen den König, den er auf den Thron bringen möchte. Sie rufen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, eine ganz starke Verbindung von dieser prophetischen Rede auf den kommenden König mit dem Aspekt von Sohn, dass dieser König zugleich auch Gottes Sohn sein würde. Fordere von mir und ich will dir das zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Wird zitiert in der Offenbarung. Zu jedem der sieben Sendschreiben gibt es am Anfang ein Zitat aus dem Alten Testament. Und dort wird deutlich, dass der König, der mit eisernem Stab, mit eisernem Zepter regiert und quasi wie jemand, der mit einem Eisenstab in Töpfe hineinschlägt, die ganze Macht hat über die Feinde. Dort wird uns Jesus vorgestellt, der diese Macht von Gott empfangen hat, Gericht zu üben. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsst den Sohn. Ja, sucht die Beziehung zu diesem Herrn Jesus Christus, zu dem Sohn Gottes. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die auf ihn trauen. Was für eine Verheißung, dass Gott uns hier den Sohn zeigt, dem er die ganze Macht übergeben möchte, dass er uns den Sohn zeigt, dem er auch das Gericht übergeben hat, Jesus als Richter, und dass er diesem Sohn eben auch die Königswürde und die Königsherrschaft übergeben hat. Und wie wichtig ist es, die Verbindung zu diesem Sohn zu suchen, um zu leben, um nicht ins Gericht zu kommen, wenn der Zorn Gottes entbrennt über die Sünde auf der Erde. Glückselig alle, die auf ihn trauen. Eine ganz starke Kombination von Vorausschau auf den Herrn Jesus durch prophetisches Reden Gottes und die Aufforderung, sich mit diesem Sohn zu versöhnen durch den Glauben an sein vergossenes Blut. Wir gehen zu Psalm 24. Im Psalm 24, da heißt es in Vers 7, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Heerscharen? Er ist der König der Herrlichkeit. Jetzt möchte man fast ein Lied anstimmen, ganz klar. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit und es ist der wiederum der König. Es ist der Sohn Gottes, der von Gott die Königsherrschaft empfangen hat. Er wird kommen, um seine Herrschaft anzutreten, die er heute unsichtbar ausübt und die er in der Zukunft dann sichtbar für alle ausüben wird. Wir gehen zu Jesaja 33. In Jesaja 33 heißt es, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Ja, ich hoffe, es kommt von der Verszählung her hin. Ja, Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. Ja, Israel hat diesen König gesehen, unscheinbar und trotzdem in seiner Schönheit, denn Jesus konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das Anschauen Jesu zu seiner Zeit konnte Menschen dazu bringen zu sagen, ich habe Gott gesehen. Da muss Schönheit gewesen sein. Wie entstellt war er in seinem Tod, wenn wir am Psalm 22 denken, so sehr zerschlagen, dass auch Jesaja 53, 52, 53 zerschlagen bis zur Unkenntlichkeit, dass die Menschen sich mit Abscheu abgewandt haben. Aber zu seinen Lebzeiten konnte er sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sie werden seine Schönheit sehen, der König, da ein Stück weit von diesem Saul, von diesem sehr gut aussehenden, schönen König, sehen werden sie ein weithin offenes Land, Wohlfahrt, die kommt mit der Königsherrschaft Jesu, aber noch nicht heute. Daniel 7, eine ganz, ganz starke Stelle. Aber damit sind wir dann auch schon fast auf der Zielgeraden. Daniel 7 beschreibt uns eine Szene, die der Prophet Daniel schaut im Himmel, die von einer solchen Schönheit, einem solchen Glanz ist. Es gibt ja manche Stellen, auch im Alten Testament, ich muss gestehen, wenn ich die lese, es zwingt mich quasi runter auf die Knie. Also ich kann zum Beispiel den Anfang von Hesekiel nicht lesen, indem ich mich einfach an einen Kaffeetisch setze und sage, ich lese jetzt mal Hesekiel. Da muss ich mich auf den Knien befinden. Ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Daniel 7 offenbart uns auch einen solchen Blick in den Himmel. Da heißt es ab Vers 13, ich schaute ein Gesicht der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Das ist unser Herr Jesus, der von Gott die ganze Machtfülle als König empfangen hat. Ein ewiges Königtum. Wie schnell wechseln sich auf der Erde die Herrscher ab? Wie schnell? Auch die, die sich für unantastbar halten. Jedes Denkmal einst fällt. Auch ein Lenin musste seine vielen Denkmäler irgendwann wieder abgeben. Aber hier haben wir es mit einem ewigen Königtum zu tun, das jemand empfängt, der im Himmel erscheint als ein Mensch. Da ist der Alte an Tagen, der diese Herrlichkeit und Macht und das Königtum, ein ewiges Königtum, einem Menschen überträgt. Das gibt's doch gar nicht. Warum sollte er das tun? Weil Gott selber in Jesus Christus Mensch geworden ist, als Mensch erfunden, durch und durch, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und weil er sündlos war, und den Aspekt haben wir schon in der ersten Stunde berührt, diese Sündlosigkeit dadurch, dass er von Gott in Maria gezeugt worden ist, als sündloser Mensch sterben konnte für alle Sünden, die wir begangen hatten, kann Gott einem Menschen das ewige Königtum übergeben. Der einzige Mensch, der je sündlos gelebt hat, erscheint vor Gott und empfängt Herrlichkeit und Macht und ein ewiges Königtum. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Eines von diesen prophetischen Schauen, eines von diesen prophetischen Reden, die uns Jesus als König im Alten Testament so groß machen. Der Sohn des Menschen. Drei weitere Stellen. Wir gehen noch zu Sacharja. Sacharja 9, Vers 9. Ich habe es auf der vorderen Seite geschrieben, dass Gott, es ist oben bei Punkt E, dass Gott eben der Grund der Jubelfreude seines Volkes ist. Auch wenn sie ihn verworfen haben, werden sie doch in Gott wieder Grund zur Jubelfreude haben. Und diese Jubelfreude, die finden wir in Sacharja 9, Vers 9. Und da heißt es, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Gerecht und ein Retter. Das, was wir brauchen. Ein Retter, ein König, der bereit ist, in den Tod zu gehen, um uns zu retten. Dein König kommt, ein Retter. Und was für Wesensarten finden wir in ihm? Keiner der Könige, wie wir sie kennen auf der Erde, die sich beweihräuchern lassen und Millionen zum Fenster rauswerfen. Nein, er ist sanftmütig, demütig und auf einem Esel reitend, auf dem Füllen einem Jungen der Eselin. Wir wissen, wo diese Stelle zur Erfüllung gekommen ist. Jesus bei seinem sogenannten triumphalen Einzug in Jerusalem, Palmsonntag, wo er begrüßt worden ist von der Menge, die geahnt hat, die gespürt hat und zu diesem Punkt noch bereit war zu rufen, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Und tatsächlich dieses prophetische Reden, wie wir es hier in Sacharja finden, fast schon am Ende des Alten Testamentes, auf den König, der einziehen würde in Jerusalem, auf einem Esel, demütig, ein Retter, ein König, der zugleich Retter sein möchte, unser Retter. im gleichen Kapitel. Entschuldigung, Zacharja 14, Vers 9, nicht 9, Vers 14. Zacharja 14, Vers 9. Dort heißt es: Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Also Gott selber, wir wissen, dass am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr Jesus als Friedensfürst regiert hat, wo praktisch noch durch Machtentfaltung der Friede auf der Erde bewahrt werden musste, heißt es in der Offenbarung, dass der Sohn das Reich dem Vater zurückgibt. Und dass hier auch dann der Herr als König noch einmal erscheint in Zacharja 14. Und wir schließen ab mit Micha 5, Vers 1, um das prophetische Reden an der Stelle dann auch zu, ja, Micha 5, Vers 1, genau. Sicherlich einer der bekanntesten Verse mit seinem Hinweis auf den Herrn Jesus. Interessanterweise, es gäbe so viel zu sagen, interessanterweise eben dieser Josef, ja, wie das eben angeklungen ist, dass Josef sein Volk versorgt hat mit Brot, damit sie nicht verhungern. Bethlehem, Haus des Brotes, da kommt der Herr Jesus her. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, und aus dir wird mir hervorkommen der Herrscher. Ich habe es eingangs gesagt, die Worte König, Herrscher und so weiter, zusammengenommen etwa 1700 Mal. Aus dir wird mir hervorkommen der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, und da schließt sich ein bisschen der Kreis. Der Melchisedek, von dem heißt es in Hebräer 7, er war ohne Anfang und ohne Ende. Eine Figur, von der wir nicht wissen, weder den Stammbaum noch wie er gestorben ist. Und hier heißt es auch, von ihm sind die Ausgänge von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit. Ein ewiger König ist der Herr Jesus, der in Bethlehem geboren werden sollte. Und Gott betont an dieser Stelle, dass dann nicht einfach irgendwer kommt, sondern dass der Herrscher, der Sohn Davids, der Fürst, der König, der Regent, sollte aus Bethlehem kommen, erfüllt in der Geburt unseres Herrn Jesus in dieser Stadt in Bethlehem. Ich möchte Sie einladen, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Es würde mich jetzt reizen, das Thema Königtum auch nochmal komplett durchs Neue Testament durchzubetrachten. Dafür fehlt jetzt leider die Zeit. Ich habe sie eh schon zu lange strapaziert. Ich habe Ihnen aber die Stellen mitgegeben. Nehmen Sie sich, wenn es passt, die Zeit zu Hause nochmal nachzulesen, um praktisch dieses Echo des Alten Testamentes im Neuen Testament, die Erfüllung der Verheißungen, die Gott gegeben hatte, die Erfüllung der Voraussagen, die Gott gegeben hatte, im Neuen Testament wiederzufinden. Dein König kommt. Der Sohn Davids, ja, wie ihn die Menschen angerufen haben, wenn sie geheilt werden wollten. Sohn Davids, erbarme dich über uns. Wie sie ihn verspottet haben. Du bist der König Israels, rette dich selbst und rette uns. Noch am Kreuz, wenn du der König Israel bist, so steig herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Da ist er als König verspottet worden. Dieses Schild, was oben drüber hing, der König der Juden. In seinem Tod hat sich dieser König geoffenbart, in seinen schwersten Leiden, den Retter, den Gott uns gesandt hat. Und in ihm ist alles erfüllt worden, was Gott verheißen hat. Und es ist nochmal ganz wichtig für uns, und damit möchte ich schließen, dass wir uns bewusst machen, Wir dürfen ihn als König anbeten. Wir dürfen ihm vertrauen als dem unsichtbaren König, der die Herrschaft auch heute in der Hand hat. Er ist unsichtbar. Er ist in dieser Welt der Verworfene. Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir uns beliebt machen, wenn wir uns an diesen Jesus klammern und mit ihm in die Herrlichkeit gehen. Aber für uns als Christen gibt's doch nochmal eine andere Hoffnung. Und da möchte ich einen Unterschied setzen zwischen der Gemeinde, die er sich als Braut erworben hat und die er zu sich holen wird, um das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern, und Israel, die ihn dann als den König der Könige und Herr der Herren kommen sehen werden und die an ihn geglaubt haben, ihn auch begrüßen werden und zu ihm gehören werden und von ihm regiert werden. Wir erwarten nicht einen König, der uns regieren wird, sondern wir erwarten unseren Bräutigam, der seine Braut nach Hause holt zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wir dürfen diesem König vertrauen, wir haben es gesehen, er hat die ganze Machtfülle, aber wir sollten doch als Gläubige uns darüber im Klaren sein, dass wir eine so viel herrlichere Hoffnung haben, weil wir zu seiner bluterkauften Brautgemeinde gehören dürfen. Und das Abschlusswort für heute Abend, und dann beten wir, möchte ich aus dem Psalm 45 entnehmen. Und das sollte uns beflügeln, das sollte uns ermutigen, diesen König zu preisen, ihm zu danken, dass er unser Retter geworden ist und ihm mit unserem ganzen Leben die Ehre zu geben. Da heißt es im Psalm 45, es wallt mein Herz von gutem Wort. Ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als alle deine Genossen. Myrrhen und Aloe, Cassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr. Vergiss deines Volkes und deines Vaters Haus. Und der König wird deine Schönheit begehren. Denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Er hat Sehnsucht nach uns, nach seiner Braut. Wir dürfen uns auf ihn freuen als unseren Bräutigam und bis er wiederkommt, ihn jeden Tag neu mit unserem ganzen Leben, mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten huldigen. Wem es möglich ist, erhebe sich bitte zum Gebet und dann schließen wir den Abend. Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann haben wir es nicht mit Menschenwort zu tun. Du hast dir Menschen erwählt, um ihnen deine Botschaft an die Menschen mitzuteilen. Und wir sind immer wieder erstaunt, dass du dich überhaupt so tief herabgeneigt hast. Du bist der Schöpfer des Himmels und des Universums, lieber Vater. Du hast auch uns gemacht. Aber wir hatten uns von dir abgewandt. Auch wir haben dazu gehört, die gerufen haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber du wolltest uns, du hast deinen Sohn gesandt. Obwohl er König sein sollte und König sein wird, sichtbar in Herrlichkeit, wolltest du ihn doch erst als Retter schicken, damit auch wir eine Chance hätten, zu dir zu kommen, dich Vater zu nennen, mit dir versöhnt zu werden, die Last unserer Sünden abgeben zu können unter dem Kreuz, wo er für uns sein Blut vergossen hat. Danke, Vater, dass du dir nicht zu schade warst, deinen Sohn zu uns zu senden. Danke, Herr Jesus, dass du gehorsam warst. Hier bin ich, sende mich, so hast du dich vom Vater senden lassen. Ja, du wirst Pracht und Herrlichkeit und Majestät anziehen und wirst sichtbar als König auf der Erde regieren und alle werden erkennen und jedes Knie sich beugen, dass du der Friedefürst bist, der Wahre, der in Gerechtigkeit regiert. Und bis dahin dürfen wir uns dir anvertrauen. Du bist der lebendige Herr, nichts entgleitet deine Hand, du kennst unsere ganze Lebenssituation, du kennst unser Land und unsere Welt, du weißt, was wir brauchen. Wir dürfen dir in allem vertrauen, dürfen dir danken, dass du die Macht und die Herrschaft hast, auch über unsere Lebenswege. So wollen wir uns heute neu dir anvertrauen und dir Danke sagen, dass du auch unser Begleiter bist auf diesem Weg und dass wir deiner Macht vertrauen dürfen. Geh du mit uns an diesem Abend und durch diese Nacht und schenke alle Kraft, die wir brauchen, um dir zu dienen und Menschen auch mit dir in Berührung zu bringen. So wollen auch wir dir huldigen und dir Danke sagen für diesen Abend. Amen.